mit für den heutigen Gottesdienst. Wie sah mein Leben aus, bevor ich mich entschieden habe, dem Herrn Jesus nachzufolgen? Und was hat sich danach alles verändert?
Genau, weil die Predigtserie, die heute beginnt, die sich nicht nur an einem Bibeltext orientiert, sondern an ganz vielen, heißt so tiefer wie echte Veränderung erleben. Wie echte Veränderung erleben. Und der Auslöser ist so ein wenig, man wird älter im Glaubensleben, man wird auch älter im Leben an und für sich. Und wie ist das? Wird der Glaube immer spannender, immer eben tiefer? Oder kommt irgendwann so ein Level, wo man sagt, okay, die Bibel 2, 3, 4 Mal gelesen, jetzt weiß ich langsam alles und ja, das war's, glaube ich. Oder ist da etwas, wo du merkst, hey, das geht ja noch viel tiefer im Glauben. Und das immer wieder dein Leben anregt. Und so ähnlich wie wir in der Bibel die Person des Kaleb haben, der im hohen Alter sagt, und Gott, gib mir nochmal eine Herausforderung. Gib mir dieses Land da für dein Volk, denn du bist Gott. Aber es ist nicht nur eine Serie für Ältere im Glauben, wir haben auch junge Leute unter uns, Teenager. Euch möchte ich Mut machen, der Glaube an Jesus ist das Beste, was euch geschehen kann. Möglichst früh von ihm zu hören. Es ist jetzt nicht gegen die alten Menschen, aber für junge Menschen, Gott hat eine große Sehnsucht, dass Menschen ihr ganzes Leben mit Jesus leben. Die haben nicht die Chance, noch viel tiefer zu kommen im Verlauf ihres Lebens. Also ist für alle etwas dabei heute. Beginnen nach dieser kleinen Einleitung möchte ich mit einer kleinen Aufgabe, einem kleinen Rätsel. Das ist ein Berliner, oder? Kennt ihr? Genau. Und ich suche jetzt von euch ein sehr bekanntes Zitat, bei dem es um einen Berliner geht. Von einer sehr berühmten Persönlichkeit ausgesprochen. Wer weiß es?
Ich bin ein Berliner.
Wer hat das gesagt? Kennedy. John F. Kennedy, genau. Nur das Preis gibt es natürlich. Genau. Nun, ihr wisst natürlich, Kennedy sagte nicht, ich bin ein solcher Berliner, oder? Zum Essen. Kennt ihr das Zitat, oder? Ist bekannt. Wer kennt es nicht? Genau, also ich bin ein Berliner, das hat John F. Kennedy 1963 gesagt, als er als amerikanischer Präsident, er wurde ja später umgebracht, deshalb wurde er fast ein bisschen legendär, gell? Er wurde umgebracht, aber er ist nach Berlin gekommen, die Stadt Berlin, die damals ja so eine Enklave war, eingeschlossen von der damaligen DDR, Deutsche Demokratische Republik. Das war, dass Deutschland noch geteilt war, muss man heute schon erklären, gell? Nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland und so weiter. Und dieses westdeutsche Berlin wurde von den Alliierten unterhalten und so weiter, dass sie Nahrungsmittel haben und so. Und als Anerkennung und als, hey, wir stehen zu euch, ist der amerikanische Präsident nach Berlin gekommen und dann hat er auf Deutsch dieses legendäre Zitat gesagt, ich bin ein Berliner. Genau. Interessant ist, und deshalb komme ich darauf, dass solche Zitate, die haben Geschichte geschrieben, in einem Umstand gesagt, hat es eine riesige Bedeutung. Ein Satz. Ich habe noch mehr solche Sätze gesucht, so in meinem kleinen Wissen. Und ein anderer war zum Beispiel der, ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein riesiger Sprung für die Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. Wer sagte das? Armstrong, genau, Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond. Gell? Auch dieser Satz hat Geschichte geschrieben. Und ein nächster Satz wäre noch von ihm, I have a dream. Gell? Von Martin Luther King, hat also nicht mit Luther zu tun. Ich habe einen Traum, gesagt auch 1963, ich glaube das war wirklich das gleiche Jahr, spannend. 1963 vor 250.000 Menschen in Washington, als es um die Bürgerrechtsbewegung ging, als Amerika, wie heute leider immer noch, das Problem hatte mit der Gleichberechtigung und dem gleichen Umgang von schwarzen Menschen und weißen Menschen. Und er als Pastor, als Pfarrer, hat sich da eingesetzt in einer Bürgerrechtsbewegung und hatte eine ziemlich legendäre Predigt gehalten vor 250.000 Menschen. Dieses I have a dream, das wurde zu einem Schlagwort, das kennzeichnet ihn. Im Übrigen, diese drei Zitate, die waren auch bei mir die ersten, die mir so in den Sinn gekommen sind, als ich so irgendwelche berühmte Persönlichkeiten, berühmte Sätze, und als ich im Internet nachgeforscht habe, waren diese drei Sätze, und ihr kennt sie scheinbar alle, mehr oder weniger auch, waren gesammelt als 10 Sätze, die 100 Jahre zusammenfassen. Kann man schauen, oder? 100 Jahre in 10 Sätzen zusammengefasst sind unter anderem diese drei Sätze. Deshalb kennen wir sie noch. Dieser komische Satz, ich bin ein Berliner. Aber im Umstand gesagt, ist das eine unerhört starke, tiefe Aussage. Und ich möchte jetzt euch mitnehmen, die nächsten 30 Sekunden, überlegt ihr Folgendes einmal. Und zwar diese Frage. Welcher Satz von dir, von mir, soll einmal in Erinnerung bleiben? Denn du bist kein John F. Kennedy, kein Martin Luther King und kein Neil Armstrong. Aber du bist ein Original Gottes. Und wie diese Menschen diese Sätze gesagt haben, so soll auch in deinem Leben etwas Bestand haben. Du bist ein Original. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und welcher Satz soll das einmal sein? Nehmt diesen Gedanken einmal mit. Für 30 Sekunden gebe ich euch Zeit. Kleine Inspiration, einfach für euch still werden. Welcher Satz von mir soll einmal in Erinnerung bleiben? Gehen wir weiter zur Bibel. Wer sagte, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, ihm sei Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Nicht ganz einfach, gebe ich zu. Steht das schließlich in der Bibel und da steht da immer irgendwie etwas über Gnade und Erkenntnis von Jesus und so weiter. Hat jemand eine Idee? Petrus? Wow, also wenn ich einen zweiten Berliner hätte, du bekämpfst ihn, Peter. Na gut, du heißt Peter und dann Petrus ist dann einfach. He? Genau, wie richtig, genau, 2. Petrus 3, Vers 18 steht dieses Wort, das auch ein wenig grundlegend ist für diese Serie über Tiefer, denn das ist nichts weniger als die letzte Aussage, die wir von Petrus haben. Und Petrus wird uns in dieser Serie noch ab und zu beschäftigen, weil er derjenige Jünger ist, der ab und zu ins Fettnäpfchen getappt ist, gell? In der Nachfolge von Jesus. Aber dank diesen Fettnäpfchen haben wir sehr vieles, dass wir von ihm lernen können, was Glauben heißt. Aber Satz, der in Erinnerung bleibt. Ist das vielleicht ein Satz, der von Petrus bleibt, wo man sagen kann, ja, der Satz drückt seine Bestimmung aus? Und ich denke, das passt eigentlich sehr gut. Aber wir wissen auch, dass Petrus am Ende seines Lebens das sagen konnte. Gnade. Gnade ist alles. Ihm sei Ehre über allem in ewigen Zeiten. Wir wissen, das war ein langer Weg, den Petrus ging, bis er zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Diese Aussage ist die erste von Petrus, die wir von ihm kennen. Und da ist er in einer ganz anderen Situation. Oben, 2. Petrus 3,18, hat man den Eindruck, jawohl, da ist einer gesättigt im Glaubensleben. Aber hier hat alles angefangen mit leeren Netzen, mit Niederlage, mit Enttäuschung, mit Resignation und wie viel Not, auch wirtschaftliche Not mit dabei war. Eine Nacht lang fischen, ohne etwas zu fangen, wissen wir nicht. Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nicht gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Da kommt dieser Zimmermann, der wohl das Boot vielleicht gebaut hat oder bauen könnte, aber fischen, von dem hat er wahrscheinlich wenig Ahnung, aber er vertraut ihm. Und dass diese Entscheidung, aber auf dein Wort, hier will ich die Netze auswerfen, dass die sein Leben total verändert hat, das wissen wir, gell? Das wissen wir. Er fing dann ziemlich viele Fische. Und so fing dann sein Leben an, Gestalt zu gewinnen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. So sah die Veränderung im Leben des Petrus aus. In Erinnerung unserer Serie Tiefer, die echte Veränderung erleben. Was ich noch spannend finde, Petrus, sein Leben hat sich verändert. Nicht indem er jetzt mit Jesus lebte und sagt, ja, da kann Jesus mitkommen und wir haben immer volle Boote mit Fischen. Oder? Nein. Und manchmal scheint mir, das Glaubensleben von manchen Christen dreht sich nur darum, dass ich immer wieder ein volles Netz mit Fischen habe. Nein. Jesus hat eine neue Bestimmung für das Leben des Petrus. An dem Tag, als wir uns zu Jesus Christus entschieden haben, hat etwas Neues begonnen. Ein neues Leben. Davon schreibt Petrus einiges. Lesen wir dann noch. Ein weiteres Bild. Wachsen im Glauben. Bestimmt habt ihr letzte Woche, diese Woche war schwieriger, aber letzte Woche habt ihr auch gestaunt über die schönen Wiesen. Als ich letzten Sonntag meine Mutter nach Hause fuhr, einen schönen Grund, da die Kühe, so ziemlich analog wie auf diesem Bild, oder? Die Kühe am Weiden auf gelben Wiesen. Wunderbar. Wunderbar, wenn du da mit einem Bauern sprichst, so wie mein Sohn zum Beispiel, der gerade die Bauernausbildung macht, sagt es gar nicht so happy. Kürzlich sagt er, wie können die da im St. Galler Bauer, in diesem Heft, oder, so gelbe Wiesen zeigen? Jeder Bauer müsste sich ja schämen. Und mir war das nicht bewusst, bis zu diesem Zeitpunkt, dass es gar nicht so gut ist, die gelben Wiesen. Gell? Habt ihr das gewusst? Weiß ich nicht, oder? Weil der Löwenzahn so schön erblüht und so weiter. Die Bauern haben lieber Gras und nicht Löwenzahn. Genau. Also, was macht man dann gegen zu viel Löwenzahn in der Wiese? Drei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, es ist doch schön so Methode. Das heißt, man lässt sie blühen, klar, oder? Und dann, wenn sie dann verblüht sind, bevor dann die Versamung kommt, dann reißt man die Köpfe weg. Aber man lässt sie einfach so gewähren, ein Stück weit. Es gibt die Schnell-Schnell-Methode. Du reißt einfach den Löwenzahn da mit den Blättern raus. Oder es gibt dann die Tiefer-Methode. Wie gesagt, Serie Tiefer. Du holst den Löwenzahn aus der Wiese mit der Wurzel. Dann wächst sie nämlich am nächsten Frühling nicht mehr dort. Tiefer. Wir wollen in dieser Serie tiefer gehen. Tiefer gehen heißt hier, ich habe auch vorhin gesagt, Petrus noch einmal, 1. Petrus 1, Vers 3. Wenn du eine Sehnsucht hast, ein Verlangen hast, im Glauben tiefer zu kommen, dann musst du nicht etwas total Neues anfangen, sondern da, wo du stehst, das, was du erlebt hast mit Jesus, vertiefen. Ich spreche hier die Wiedergeburt an. Petrus sagt, 1. Petrus 5, 1,3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. An dem Tag, als wir Jesus angenommen haben, als du verstanden hast, er starb für mich am Kreuz. Dort ist der alte Mensch gestorben. Meine ganze Sündenlast hat Jesus auf sich genommen. Er starb für mich. Ja, ich glaube das. An dem Tag bist du von neuem geboren worden. Wie Jesus am dritten Tag auferstanden ist zu neuem Leben, hast du mit dieser Entscheidung das neue Leben aus Gott bekommen. So sagt es uns die Bibel. Es ist ein Akt, der Gott tut und nicht wir Menschen. Aus reiner Gnade. Ist meine Bekehrung echt? Meine Umkehr echt? Meine ich es wirklich ernst? Bin ich mir bewusst, ohne ihn wäre ich, bin ich ewig verloren in der Hölle. In der ewigen Verdammnis. In der ewigen Finsternis. Im ewigen Feuer. Getrennt. Keine Chance auf Umkehr. Danke, Jesus. Danke, bist du diesen Tod gestorben. Er, du, der vollkommene, reine, sündlose. Damit ich, der in Sünde geboren bin, Tod, wie wir es gelesen haben in Epheser 2, Tod in Sünde. Ich bin zu neuem Leben erwacht. Dank Jesus. Dafür, Jesus, bin ich dir ewig dankbar. Das hat mein Leben für immer neu gemacht. Das ist der Anfang. Auf dem bauen wir auf. Auf dem gehen wir in die Tiefe. Deshalb auch dieses Bild. Nicht an der Oberfläche schwimmen, in die Tiefe gehen. Neues sehen. Wer an der Oberfläche schwimmt, ist wohl schön, klar. Gell? Aber du siehst nicht, was sich da unten an Reichtum, an Schönheit befindet. In der Tiefe. Und in diese Tiefe wollen wir unbedingt kommen im Glaubensleben. Im Vers 23, auch im ersten Kapitel, denn ihr seid wiedergeboren, noch einmal, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Wir sind von neuem geboren. Das ist der tiefe Ansatz. Nicht Neues, sondern tiefer gehen. Hier ist Wert, der bleibt. Auch wenn es dann im Leben eben drunter und drüber geht. Jeder, wahrscheinlich fast jeder von euch, kann irgendwo erzählen, jawohl, damals 1900 oder 2000 so und so, da bin ich zum Glauben gekommen. Da habe ich Jesus gefunden. Und ich habe es auch schon gesagt, wenn ich damals, oder wenn mir damals, als ich mich bekehrt habe, 1987, 86, und zuerst Gott mir gezeigt hätte, schau Gott, jetzt, das kommt jetzt alles in deinem Glaubensleben. So und so und so und so und so. Hätte ich mich dann entschieden? Wahrscheinlich hätten wir da, und Gott sei Dank hat er das nicht gezeigt, oder? Nun, jetzt kannst du sagen, ja, weil der und die und das, gell? Aber vielleicht wäre es so gewesen, Jesus, was mache ich eigentlich mit deinem Glaubensleben? Was, diesen Fehler mache ich? Einmal sehe ich dann nicht, dann später, oder? Also wir hätten viele Fehler gar nicht gemacht, weil wir sie gesehen hätten, was sie bewirken. Nun, ihr wisst, das Leben funktioniert halt leider nicht so. Aber Gott sieht unser Leben so. Du bekehrst dich, ich bekehre mich und er sieht mein ganzes Leben, wie es verläuft. Das ist eine sehr gute Perspektive. Aber vielleicht schaust du jetzt auch zurück und denkst, ja, damals wiedergeboren, gell? Aber ich habe nachher so viel verbockt. Ich würde heute so viel anders machen. Aber wir haben keine Chance für ein zweites Leben. In diesem Leben. Aber wir haben eine zweite Chance. Im zweiten Leben. Nämlich dann, wenn wir in seinem Reich sind. Dann, wenn alles neu wird, wirklich neu wird. Dann, wenn Jesus wiederkommt. Nach dem Tod oder nach der Entrückung. Wenn wir neue Menschen sind. In Christus. Ganz neu. Wir sind es ja jetzt schon. Aber dann beginnt es für immer, für ewig. Doch ein spannender Gedanke, nicht? Es gibt diese zweite Chance. Und ich glaube, vieles, was wir jetzt erleben, wo wir so bitter manchmal Erfahrungen machen, die nehmen wir mit in die Ewigkeit. Positiv, nicht negativ. Positiv. Mit Gott. Hier ein weiteres Beispiel, auf das ich mich schon freue, wie ihr reagieren werdet. Ich habe nämlich ein Zehnernötli mitgenommen. Genau. Es geht darum, etwas behält auch in diesem Leben seinen Wert, auch wenn es schwierig wird. Vielleicht zuerst einen Test, damit wir hier mal... Das ist ein echtes Zimmermann. Er war ein früher Mann, der war ein... Ist ja richtig gesagt. Schon, das ist ja gesagt. Gut, dann hast du es richtig gesagt. Genau. Dein Leben ist wertvoll. Gell? Wirklich wertvoll. Und was ich jetzt mache, das ist nicht der Nachahmung. Eigentlich dachte ich, dass Kinder das also Kinder nicht nachmachen. Gell? Das Leben, wir schauen jetzt einmal, wie ist das Leben nach Jesaja 43. Und nun so spricht der Herr, der dich erschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So ein wunderbares Segenswort. Wenn wir Gott kennen, wenn Jesus in unserem Leben ist, gell? Ja, er kennt mich mit Namen. Aber dann passiert's. Hä? Wenn du durchs Wasser gehst, hä? Wenn du durchs Wasser gehst, hä? Manchmal sind die Wasser tief, gell? Manchmal sind sie tief. Gell? Wir haben zum Glück gute 20 Meter. Die halten Wasser aus. Aber gell, manchmal ist es wirklich happig. Wenn du durchs Wasser gehst, und dann kommt danach geht das weiter. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Jesus ist mit uns, gell? Auch in dieser Situation. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Irgendwie kommen wir immer wieder nach oben. Hä? Ja, das ist schon. Hä? Aber wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Aha, genau. Mal schauen, der tut. He? Ja, genau, wenn du das Feuer gehst, he? Sollst du nicht versenkt werden. Geht, he? Ist gut. Super. Bei Gott geht das. He? Wenn du das Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, der dich rettet. Aber gell, es gibt noch andere Bibelstellen, oder? Wo wirklich, dann merkst du irgendwo, du wirst. In Römer 5 steht das. Bedrängnis kommt in dein Leben. He? Und das ist ein schöner Nötchen. Und manchmal gibt es Situationen, wo du den Eindruck hast, am Arbeitsplatz oder irgendwo, weißt du, mit dir macht man einfach alles kaputt. Irgendwo, und das schöne Nötchen, oder? Ist nur noch irgendwie, also nicht nachmachen. Gell? Und manchmal gibt es im Leben Dinge, da werden sie zerrissen. Dein Leben wird zerrissen. Und du hast den Eindruck, hey, was soll das eigentlich? Jetzt bin ich am Glauben an Jesus, mit Jesus. Und mir geht es so mies in deinem Leben. Und du bist dann vielleicht relativ schon alt und denkst, und was das jetzt? Frage euch. Wie viel ist dieses Nötchen noch wert? Zerrissen, ne? Immer noch 10 Franken. Ganz genau. Wenn ich einen Berliner hätte, ich gebe ihn dir. Genau. Das ist das Spannende, gell? Es ist immer noch 10 Franken. Wenn du das da mit dem Auto gemacht hättest, wäre es nicht mehr so viel wert. Gell? Habe noch gestaunt, wie lange ein Nötchen noch Gültigkeit hat. Auch wenn es vieles erlebt. He? Das kannst du nehmen und du bekommst immer noch, nicht 99, 10 Franken bekommst du dafür. Es behält seinen Wert. Auf dein Leben genommen. Du wirst ein paar schwierige Dinge erleben mit Jesus, die dir nicht gefallen. Und du hast den Eindruck, es passiert das mit deinem Leben. Aber der Wert deiner Erlösung, der Wert deines Lebens in Gottes Augen ist immer noch genau derselbe. Auch wenn du Fehler machst in deinem Leben, die unverzeihlich scheinen. Bei Gott gibt es das nicht unverzeihlich. Gibt es nicht. Ist das nicht großartig? Sehen wir so unser Leben? Siehst du so dein Leben? Oder denkst du, nein, so ist es nicht? Gehen wir weiter. George Whitefield, wo ist dann dieses neue Leben? Eine Frage, die wir mir im Vorfeld zu der Predigtserie heute, habe ich sie schon gehört. Ich bin schon lange im Glauben. Eben, du erlebst solche Dinge und eben, wenn die Fehler dann von dir sind, wenn du selber schuld bist wegen diesen Rissen da, im Zehnernötli, dann denkst du vielleicht, ja, wo ist denn das neue Leben? Ich sündige ja die ganze Zeit immer wieder. Da möchte ich dir zwei Dinge sagen. Erstens einmal, dass du merkst, du sündigst immer wieder, ist der beste Beweis, dass du den Heiligen Geist hast. Weil der zeigt dir das auf, der Heilige Geist, dass du noch Sünde tust. Er hilft dir aber auch, und das ist dann die große Frage, dass du nicht immer wieder sündigen musst, sondern wie du Sieg bekommst. Nicht für ein sündloses Leben, aber dass es doch weniger werden darf. George Whitefield war ein großer Erweckungsprediger, 18. Jahrhundert, und er kämpfte auch in seinem Glaubensleben um Reinheit, um echtes Leben. Er fragte sich auch, wo ist das Leben Gottes in meinem Leben? Er hat ein kleines Büchlein gelesen, einem Freund bekommen, das gibt es leider gar nicht mehr, aber es hat ihm die Augen geöffnet. Und es war eine Aussage in diesem Büchlein: echte Veränderung geschieht durch die Tatsache, Doppelpunkt, das Leben Gottes in der Seele des Menschen. Das Leben Gottes ist in der Seele des Menschen. An dem Tag, als wir uns wiedergeboren haben, deshalb habe ich das auch betont, ist der Heilige Geist in dein Leben gekommen. Ja, wo ist denn dieser Heilige Geist da in meinem Leben? Es heißt in der Bibel, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja, wo sitzt er denn, oder? In deiner Seele. Gott verbindet sich mit dir. In deiner Seele. In deinem Denken. In deinem Fühlen. Und auch in deinem Wollen. In unserer Seele, was uns ausmacht. Da wohnt Gott. Seit dem Tag, als du von neuem geboren wurdest. Irgendwie ein Wunder. Erstaunlich, nicht? Aber es heißt, oder bedeutet, dass Gott immer da ist in meinem Leben. Diese Dinge, die ich erzähle, sind größtenteils in diesem Buch zu finden. Tiefer heißt es auch. Und wie echte Veränderung möglich ist. In Epheser 3, 8 gehen wir weiter. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Jetzt wollen wir uns noch 10 Minuten damit beschäftigen. Ein unausforschlicher Reichtum in Christus. Diese Bibelstelle hat mich sehr bewegt. Die letzten Tage. Vielleicht habt ihr es jetzt schon wenig gemerkt, dass wir so wertvoll sind. Was für ein Reichtum, das neue Leben, das in uns ist, ist er uns von Gott gegeben. Hier steht von einem unausforschlichen Reichtum und ich nenne es, beschreibe es mit der unausforschliche Jesus. Was hast du für einen Jesus, an den du glaubst? Was hast du für eine Errettung? Und Am Anfang hat ja Petrus gesagt, wir sollen zunehmend wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis von Jesus Christus. Das sagt Petrus am Ende seines Lebens. Das war nicht seine erste Aussage. Am Ende. Das war sein Satz, den er den Gläubigen weitergibt. Ich sterbe jetzt, Freunde. Ich gehe jetzt in die Ewigkeit. Ich gehe jetzt in die vorbereiteten Wohnungen, die Jesus vorbereitet hat und gesagt hat, gell, ich gehe jetzt. Aber ihr, die ihr noch hier seid, was braucht ihr? Deshalb dieser letzte Satz des Petrus. Wachse in der Erkenntnis von Jesus. Und das möchte ich uns fragen. Was hast du in dieser Woche über Jesus Neues gelernt? Hast du etwas von ihm erfahren, wenn du die Bibel aufschlägst? Wie lese ich überhaupt die Bibel? Nicht wachsen, was du tun sollst für Gott, sondern wachsen in ihm kennenlernen. Gell? Irgendwie sind wir schon geprägt, wenn wir das Zusammenleben nehmen, dass wir alles immer richtig machen. Männer zu Hause für die Frauen, dass sie es richtig machen, die Frauen auch, dass sie es richtig machen und so weiter. Es geht doch immer darum, dass wir das Richtige tun. Nicht? Oder in der Familie, am Arbeitsplatz. Es geht doch eigentlich selten, wenn überhaupt, darum, den Menschen besser kennenzulernen. Der Mann seine Frau besser kennenlernen. Und umgekehrt. Vater, die Kinder kennenlernen. Kinder, den Vater kennenlernen. Wer er ist. Diese Frage stelle ich mir gar nicht. Aber genau diese Frage und diese Aufforderung gibt Petrus. Erkenne Jesus, wer er ist. Und du denkst, ja klar, ich kenne doch, das ist doch der Mann, der am Kreuz gestorben ist für mich und der dann auferstanden ist. Okay, ja, das ist er. Aber Petrus meint hier, da kann man tiefer gehen, mehr erfahren von Jesus. Was heißt das? Dieses Buch Tiefer bringt ein gutes Beispiel. Christopher Columbus, der Entdecker von Amerika, der nannte ja dann, als er da auf Festland traf, irgendwo da Südamerika, eher Mittelamerika, als er dann Menschen getroffen hat, hat er sie ja Indianer genannt, oder? Und angeblich, weil er meinte, er hätte Indien gefunden. Lustig, hä? Und dann bringt er dieses Beispiel, wie klein war die Vorstellungswelt von Christopher Columbus. Er kam nach Amerika, nach heutigem Wissen, und meinte, er sei in Indien gelandet. Er sei um die Weltkugel rum und in Indien dort. Dabei war er erst in Südamerika oder Mittelamerika. Wie viel größer ist dein Gott? Deshalb die Saukasten unten, merke ich, das hat immer mehr Bedeutung. Wie groß ist dein Gott? Wie groß? Wächst du noch in der Erkenntnis von Jesus Christus, wer er ist? Staunst du über deinen Heiland? Wenn du in dem Punkt nicht zunimmst, wächst du auch nicht in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus. Positiv gesagt, hier ist ein riesiges Wachstumspotenzial, um tiefer zu kommen in deinem Glauben an Jesus. Und daraus kommt die Veränderung, die du suchst. Deshalb, nichts Schöneres, als eine Person besser kennenzulernen. Ganz klein, praktisch, fangt das einmal dort, wo ihr in Beziehungen lebt, an. Wer ist eigentlich mein Sohn? Wer ist meine Tochter? Wie, man sagt das so, wie ticken die eigentlich? Was ist ihm wichtig? Der Mensch. Wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter? Und ich stelle da fest, wie wenig kenne ich mein Umfeld. Wirklich beschämend. Für mich. Vielleicht, hoffentlich, bei dir ist es anders. Kurz, 5 Aspekte, im Buch sind es sogar 7. Ich verschone euch ein wenig. Aber wir tippen sie nur an. Ihr wisst ja, ich habe ja ein Skript zu dieser Predigt heute. Nehmt das mit, geht die Bibelstellen dort nach. Das kann man an einem Sonntagmorgen nicht alleine machen. Jesus tiefer entdecken. 5 Punkte, ganz kurz. Jesus ist umfassender Herrscher im Himmel und auf Erden. Da habe ich die Bibelstellen hier, könnt ihr selber nachlesen, haben wir ab und zu schon einmal darüber uns Gedanken gemacht. Er ist der Herrscher. Himmel und Erde steht in Matthäus 28. Auch wenn man heute manchmal denkt, ja, wo ist er denn in all den Kriegen und. Er herrscht in Ewigkeit. So sagt es die Bibel. Dein Erlöser herrscht als König. Wenn du die Bibel aufschlägst, was erfährst du über diese Herrschaft? Mach dich auf die Suche. Ein zweiter Punkt. Jesus, der Retter. Jesus ist mehr als nur ein Helfer, gell? Er hat nämlich jemand unter uns. Er hat immer gebetet, irgendwie Jesus gebeten um Unterstützung. Siehst du, wie einer, der am Vertrinken ist, gib mir ein wenig Unterstützung. Herr Jesus ist der Retter. Wir wollen uns immer wieder selber helfen. Wir wollen ein wenig Jesus, hilf uns ein bisschen, nur damit wir das selber es versuchen können. Herr Jesus ist ein vollkommener Retter, ein totaler Retter. Am Kreuz nicht nur ein wenig Sünden vergeben, alles, weil du nichts dazu tun kannst. Lass dich retten. Lass dir eben mehr als nur ein wenig helfen. Wie gesagt, Jesus hat nicht immer wieder an Petrus ein Schiff voller Fische gegeben. Ein neues Leben. Er ist ein totaler Retter. Jesus liebt es zu retten. Auch du, der du schon lange gläubig bist, der du immer wieder in Not gerätst. Jesus liebt es zu retten. Und nur du selber kannst das ablehnen. Mehr als wir denken, machen wir das. Ein wunderbarer Gedanke. Jesus ist der Retter in deinem Alltagsleben. Jesus ist der Freund. Johannes 15,15, ich nenne euch Freunde, nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wie gut sagt Jesus das? Ich weiß, es steht dann auch in der Bibel immer wieder. Gerade in den Paulusbriefen, oder? Sklaven Jesu Christi. Das ist ein ziemlich taffes Wort, oder? Wir sind es schon. Aber unser Herr sagte, ich habe auch Freunde genannt. Warum Freunde? Einerseits einmal, er ist mein Freund. Und er gehört zu dieser Sorte Freund, er lässt uns nicht im Stich. Er ist genau dann da, wenn niemand mehr da ist. Eben, er ist auch der Retter und der Herrscher und gleichzeitig der Freund. Jedoch, ein Freund offenbart mir, enthüllt mir Geheimnisse, sein Leben. Wir dürfen Jesus unser Leben geben, voll und ganz. Und er geht freundschaftlich damit um. Aber hier steht etwas anderes. Er sagt nämlich nicht nur einfach, ich will dein Freund sein, sondern er sagt, hey, du sollst mein Freund sein. Warum sage ich das? Weil hier steht, ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Was heißt das? Jesus, der Freund, offenbart sich mir. Er spricht zu mir. Er zeigt mir seine Pläne, seine Gedanken. Eben, nicht immer wieder ich volle Fische, sondern er sagt zu Petrus, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Ein neues Leben. Wisst ihr, Gott hat nicht mein Leben am Kreuz gerettet, damit ich dauernd immer wieder ihm meine Probleme schildere, die ich mir selber einbrocke. Weil du und ich nicht ein neues Leben anfangen mit Jesus. Wir sollen nicht dauernd ihm unsere Probleme geben, sondern mit seinen Plänen uns beschäftigen. Da rufe ich uns wieder einmal Matthäus 6,33 in Erinnerung. Trachte nach dem Reich Gottes und nach seiner Ehre, nach Gottes Ehre. Und dann heißt es doch das andere, die alltäglichen Bedürfnisse. Die alltäglichen Problemlösungen, die kommen dann schon im Schlepptau noch davon. He? Du, beschäftige dich mit Jesus, mit meinem Reich. Nicht mit deiner Gesundheit die ganze Zeit. Ich weiß schon, dass du dieses und jenes hast. Trachte nach meinem Reich. Ich habe nirgends gelesen, dass dieser Satz nur für junge, gesunde Menschen gilt. Auch für Alte und Kranke, oder? Herausfordernd, ich weiß, aber hilfreich. Das heißt, sein Freund zu sein. Wie du dich mehr beschäftigen mit Gottes ewigem Reich. Und du wirst feststellen, du wirst auch Hilfe erfahren in diesen Problemen, die jetzt so groß sind. Hä? Noch einmal, Schaukasten, hä? Wie groß ist dein Gott? Hä? Wie groß sind deine Probleme? Wie groß ist Gott? Hä? Große Probleme, kleiner Gott, große Probleme. Gehen wir weiter. Jesus, der Fürsprecher, Johannes 8, 34. Was tut Jesus jetzt? Er steht beim Vater für uns ein. Er betet. Das ist erstaunlich. Und das übersteigt auch ein wenig unser Fassungsvermögen, weil gleichzeitig wohnt er auch in uns. Ist er mit uns, mit dem Heiligen Geist. Gott ist, kommt die Serie von Markus Alessandro wieder, nächsten Sonntag geht es dann weiter. Gott ist transzendent. Gott ist überall zum gleichen Zeitpunkt. Gott ist Geist. Johannes 4. Gott ist Geist. Er ist also jetzt mein Fürsprecher. Ist da noch jemand, der uns verurteilen könnte? Jesus Christus ist auch für uns gestorben. Mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Er, der Herrscher, der Freund, der Retter, er ist auch der Fürsprecher für dein Leben. Wenn alle negativ gegen dich sind, ich habe ihn auf meiner Seite, was sollen die Menschen tun? Könnt ihr dazu gut noch Römer 8, 35 lesen. Führt das nämlich gerade direkt dann zum fünften Punkt, zum letzten. Jesus, der Liebevolle. Auch das ist er, der Herrscher, der Freund, ein liebevoller Freund. Eben der, der immer wieder uns retten will und uns retten kann aus unserem Schlamassel, in den wir uns oft selber hineinbringen. D.C. Ortland, der dieses Buch geschrieben hat, tiefer sagt, schau hinein in die tiefsten Tiefen Jesu Christi. Und was du sehen wirst, ist Sanftmut und Demut. Dieser Matthäus 11, 29 Stelle ist die einzige, die, in der Jesus selber eine Aussage über sein Herz macht. Und er sagt, ich bin von Herzen was? Herrscher, Retter, Herold. Nein, sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist unser Herr. Schau in die tiefsten Tiefen seines Wesens. Er ist sanftmütig und demütig. Verbringe mit ihm Zeit. Mit wem verbringt Jesus seine Zeit? Was treibt ihn morgens aus dem Bett? Was lesen wir in den Evangelien? Mit wem isst er zu Mittag? Es sind die Außenseiter, die Hoffnungslosen, die ihr Leben in den Sand setzten. Diese Ortländer. Das ist unser Herr. Und wir denken manchmal, ja, jetzt lebe ich da mit Jesus, mache so einen Blödsinn da irgendwo und Jesus will genau mit dir Zeit verbringen. Jesus will mit dir leben. Und du kannst gar nicht so einen großen Blödsinn machen, wo Jesus sagt, so, jetzt ist genug heute unten. Fertig. Das gibt es nicht. Er ist der totale Freund. Ist schon erstaunlich. Er hebt uns aus dem Dreck wieder raus. Das ist unser Herr. Deshalb möchte ich uns, jetzt haben wir das eingeblendet, glaube ich nicht, ja, aufrufen, in diesem Reichtum zu wachsen in Christus, ist Jesus der unausforschliche Jesus. Dieses Wort unausforschlich kommt im Neuen Testament nur zweimal vor. An dieser Stelle, die wir gelesen haben, im Epheserbrief und in Römer 11, 33. Die unausforschliche Weisheit Gottes. unausforschlich. Hey, du hast einen Herrn, der ist unausforschlich reich, tief. Stell dir vor, du gehst ein Auto kaufen. Ich habe nur dieses Zehnernötli da. Und du gehst vorbei. Keine Chance. Aber du hast einen Freund. Und dieser Freund sagt, hey, du kannst haben, was du brauchst. Mein Reichtum ist unausforschlich. Unausforschlich. Wähl dir aus, was du willst. Hat dieser unausforschliche Freund genug Geld, um ein Auto zu kaufen nach deinen Herzenswünschen? Ja. Er hat es. Total. Das ist unser Herr. Das ist dein Gott. Nicht damit wir das für uns vergeuden, gell? Sondern dass wir leben für sein Reich. Sind das nicht wunderbare Perspektiven? Und so freue ich mich, mit euch noch weiterzugehen in diese Tiefen von Jesus Christus, ihn noch besser kennenzulernen. Deshalb rufe ich uns auf, als Aufgabe, die nächste Predigt kommt dann von mir in 3 Wochen wieder. Bis dahin, lest die Bibel dort, wo du dran bist. Lies den Epheserbrief, wenn du das als Tipp brauchst, oder sonst ein Andachtsbuch, und wo du gerade dran bist. Und achte, was lernst du über deinen Herrn, über Gott? Wo kannst du mehr von diesem Reichtum entdecken? Gell? Entscheide dich heute vor Gott dafür, dass du den Rest deines Lebens damit verbringen willst, durch die Bibel und durch gute Bücher, die sie erklären, in den unausforschlichen Reichtum des wirklichen Christus einzutauchen. Lass Jesus dich in all seiner unendlichen Fülle in das Wachstum hineinlieben. So sagt das D.C. Ortland. Soweit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, für das Mitdransein. Und wir wollen noch zusammen beten. Das nur noch als kleiner Link. Wie viel von dem, was ich heute Morgen gesagt habe, in diesem Bibeltext steckt, den uns ja Beat Abri mitgegeben hat, Epheser 1, 17 bis 20, wo es genau auch um das geht. Jesus mehr erkennen. Wir beten noch. Jesus, ich danke dir für deinen Reichtum, für deine Art, wie du bist. Du bist so anders. Da ist neues Leben in dir. Und ich danke dir, dass du einerseits vor dem Vater bist und andererseits auch mit mir bist. Ich danke dir für dein Wort. Es ist wie du selber. Unausforschliche Tiefen, wo man hineintauchen kann, Neues entdecken kann. Gib uns diese Liebe zu dir und zu deinem Wort. Amen. Ich habe diese Woche ein Lied entdeckt, das ist leider auf Englisch, ich habe es auf Deutsch übersetzt, aber darin geht es genau auch um diese Tiefe, die aus Gottes Wort kommt.